Achtung, Achtung!
Am 19. März findet das größte Event für Steuerkanzleien und ihre Mitarbeitenden statt, die STB Expo in Köln. Gemeinsam mit unserem Premium-Partner, dem NWB Verlag, laden wir dich ein. Besuche hierzu einfach unseren Ticketshop. Sichere dir unter stb-expo.de mit dem Code NWB2026 jetzt dein kostenfreies Ticket.
Hallo und willkommen an der Steuerbar. Heute geben wir euch ein Update zum Thema KI in der Steuerberatung. Mir zugeschaltet aus München ist Franzi. Hey Franzi.
Hallo.
Genau, und bei uns ist heute ebenfalls aus München zugeschaltet. Ich glaube, das stimmt gar nicht, aber da wird er mich gleich korrigieren. Unser Gast, der Technik, Praxis und Weiterbildung zusammenbringt. Yasin Karavatschak ist IT- und KI-Experte, Unternehmer und Bildungsexperte der ABC Steuerfachschule in München. Er beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Frage, wie man komplexe Technologien sinnvoll, rechtssicher und praxisnah einsetzt, unter anderem im Steuer- und Bildungsbereich. Yasin, schön, dass du da bist.
Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung, Frank und Franzi. Ich freue mich sehr, heute dabei zu sein und bin echt gespannt, wie wir das Thema künstliche Intelligenz vor allen Dingen heute praxisnah mal diskutieren können.
Schauen wir uns mal an, aber du musst es noch aufklären. Du bist nicht in München, glaube ich, ne, sondern in?
Genau, tatsächlich bin ich ursprünglich aus dem Harz, aus Osterode am Harz. Der eine oder andere wird es wahrscheinlich kennen vom Schlittschuhlaufen oder vom Skifahren.
Genau.
Braunlage, der Oberharz ist ja sehr bekannt für seine schönen Landschaften und für seinen Wintersport. Da stamme ich her. Ich bin auch dort geboren. War mal eine lange Zeit dann in Hannover ansässig. Da war ich noch relativ jung. Jetzt bin ich inzwischen 42 Jahre alt, habe Familie, zwei Kinder und lebe in Osterode. Von daher, ja, ich bin ein Harzer sozusagen.
Schön.
Ja, prima. Franzi, dann starte doch mal durch und beam uns mal in unser heutiges Thema.
Genau, künstliche Intelligenz, du hast es schon gesagt, es verändert gerade sehr viele Branchen. Ja, auch die Steuerberatung steht dabei an einem besonders spannenden Punkt. Einerseits gibt es ja viele wiederkehrende Prozesse, bei denen Automatisierung und KI schon eine Entlastung bedeutet. Andererseits geht es eben auch um sensible Daten, um einen Qualitätsanspruch und auch um das Vertrauen der Mandanten. Und wie wir es gerade schon gehört haben, wir wollen heute mal ganz praktisch darauf schauen, wo hilft KI heute wirklich schon weiter in der Kanzlei? Welche Anwendungen sind vielleicht mehr ein Hype als eine wirkliche Hilfe? Und wie gelingt der Einsatz eben so, dass auch der Datenschutz mitgedacht wird und die fachliche Sorgfalt im Vordergrund steht? Gegen Ende der Folge schauen wir dann auch nochmal kritisch auf die Auswirkungen, die KI auch auf das Geschäftsmodell der Steuerberatung insgesamt haben kann. Und jetzt möchte ich mal direkt reinstarten in das Thema. Yasin, wenn du an KI in der Steuerberatung denkst, was ist denn für dich gerade der größte Mythos oder was ist auch so aber die größte reale Chance dabei? Wo merkst du, ja, das ist jetzt vielleicht noch echt so der Hype, der gerade so groß ist und was bringt einen echten Mehrwert? Was würdest du sagen?
Also wir sind ja natürlich auf einer Stufe aktuell in Deutschland, wo maximal 20% der Unternehmen künstliche Intelligenz im Arbeitsalltag nutzen. Das ist natürlich im Vergleich zu anderen Ländern dramatisch wenig. Mhm. Wir haben hier natürlich auch in Europa eine ganz andere Ausgangslage, wenn es um Datenschutz geht oder um andere regulatorische Dinge als im Ausland. Aber an uns geht so natürlich ein bisschen die Technologie, fliegt ein bisschen vorbei, habe ich das Gefühl. Mhm. Also 20% KI-Nutzung in deutschen Unternehmen ist für mich schon sehr alarmierend als KI-Experte. Ich tausche mich natürlich auch aus mit verschiedenen Experten in anderen Ländern, in der Türkei unter anderem oder auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten, wo ich tätig bin. Und dort ist die Nutzung von KI liegt ungefähr bei 80-90%.
Wow. Mhm.
Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dass wir mit diesen Themen hier natürlich viel sensibler umgehen, ne? Das heißt, einerseits haben wir hier die DSGVO, die natürlich den personenbezogenen Bereich sehr stark schützt. Wir sind reguliert durch das EU-AI-Act und das hat ja auch alles seinen Sinn und das ist eigentlich auch sehr gut. Nur müsste man hier, finde ich, irgendwie einen Konsens finden, dass man die Technologie auf der einen Seite, aber auch auf der anderen Seite die Sicherheit der Menschen oder die Datensicherheit gewährleistet. Da müssten wir uns wirklich ein bisschen mehr herannähern, damit die KI nicht an uns vorbeiläuft. Und das ist eigentlich der Stand, wo wir uns heute befinden.
Ja, Wahnsinn, dass du sagst, dass in manchen Ländern das schon so stark verbreitet ist. Dabei ist das ja schon noch eine relativ ein relativ neues System. Und auf dem Stand oder auf der Flughöhe, wo sich KI mittlerweile befindet, das ist ja, würde ich jetzt mal sagen, erst seit 2-3 Jahren so geworden. Aber wo würdest du denn sagen, ist denn KI im Steuerwesen jetzt mal konkret überhaupt schon im Einsatz? In welchen Bereichen, ja, benutzt man das heute schon?
Wenn wir mal zurückschauen, wir sind ja da sehr papierbasiert gewesen im Steuerwesen oder allgemein im Finanzwesen. Mhm. Auch in den Behörden wird ja sehr papierlastig immer noch gearbeitet. Bis vor kurzem habe ich vor 2 Wochen von Dänemark gehört, dass dort der Versand von Post gänzlich eingestellt wird. Also es gibt da keine Briefkästen mehr, sondern alles wird elektronisch durchgeführt. Das ist natürlich für uns ein Szenario, was kaum vorstellbar ist. Aber wir müssten uns natürlich da auch dahingehend orientieren, dass auch jetzt speziell das Steuerwesen vielleicht ein bisschen entlastet wird in Bezug auf Papierbasierung. Und um es ganz einfach mal darzustellen, viele Steuerberater und Steuerberaterinnen oder Menschen, die im Steuerwesen arbeiten, denken ja, dass KI ein bisschen gefährlich ist, ne? Das heißt, wenn Daten abfließen, indem wir sogenannte Large Language Modelle nutzen, ist das ja nicht rechtskonform. Weil ein ChatGPT beispielsweise als Schlagwort, hat sicherlich jeder schon mal gehört, ist ein US-Unternehmen, was gegebenenfalls seine Server nicht in Europa hostet. Und gemäß einer Richtlinie oder eines Gesetzes, nämlich Schrems II, dürfen oder sollten Daten, die wir hier in Europa verarbeiten, das Land nicht verlassen. Aber es gibt natürlich jetzt inzwischen sogenannte Sprachmodelle und LLMs, die man ja lokal hosten kann oder in der EU. Also es gibt durchaus Möglichkeiten, künstliche Intelligenz durch einfache Sprachmodelle schon in hochsensiblen Bereichen wie dem Steuerwesen auch zu nutzen.
Hm. Ja, spannend. Das ist auf jeden Fall schon eine recht große Weiterentwicklung, würde ich jetzt erstmal festhalten. Du hast im Vorgespräch oder in den Mails, die auch geschrieben wurden, schon betont, dass KI jetzt keine steuerlichen Entscheidungen ersetzen kann, sondern eben vor allem als eine Assistenz vielleicht auch erstmal anzusehen ist oder eine Hilfe. Wo siehst du denn da so eine sinnvolle Trennlinie oder wo sagst du, ja, da ist wirklich das Assistenzsystem gut und wo ist es aber immer noch wichtig, eine fachliche Entscheidung zu treffen?
Also man kann natürlich sogenannte AI-Bots beispielsweise, die dann auf Sprachmodellen basieren, nativ nutzen. Also beispielsweise in Lohnbuchhaltungsprogrammen, in Programmen von DATEV, wenn ich das hier so einfach mal so sagen darf, oder Lexware, gibt es ja die Möglichkeiten, Assistenzsysteme mit einzubeziehen und sie nativ zur Unterstützung zu nutzen, ne? Also wenn wir beispielsweise mal nicht weiter wissen, welches Buchungskonto wir ansprechen, haben wir die Möglichkeit, unseren KI-Chatbot zu fragen. Der gibt uns eine Fragestellung. Aber man muss natürlich sagen, die letzte Instanz ist immer noch der Mensch. KI soll den Menschen nicht ersetzen, auch keine Entscheidung vorwegnehmen, sondern dabei helfen, die Entscheidung präziser und gezielter durchzuführen, ne?
Mhm. Ja, gut zusammengefasst. Außerdem merken, das hast du auch gerade schon angesprochen, so eine Unsicherheit, ne? Ich glaube, das merken viele gerade im Alltag und vor allem aber im beruflichen Umfeld auch, dass bei diesem Thema KI eben noch so eine Unsicherheit vorherrscht. Ich kann mir vorstellen, dass das in Kanzleien und auch im Steuerwesen nicht anders ist. Welche Daten überhaupt eben genutzt werden dürfen? Gibt es da irgendeine Grundlogik, die du uns vielleicht erstmal mitgeben kannst oder das einfach bei diesem Thema hilft, dass man schnell einordnen kann, wo man sich in einem rechtssicheren Raum bewegt, ohne dass man jetzt gleich Jurist sein muss und das studiert haben muss. ja, was willst du dazu sagen? Gibt es da irgendwie eine Grundlogik, der man folgen kann?
Also primär ist natürlich erstmal Folgendes zu sagen. Jemand, der eine KI nutzt, in welcher Form auch immer, ist erstmal verpflichtet, eine Kompetenzschulung nachzuweisen. Also ein Nachweis, der sich nennt EU-AI-Kompetenzschulung. Das muss jeder Steuerfachwirt oder jeder Angestellte einer Kanzlei einmal gemacht haben, damit man ja den Führerschein für die Nutzung von KI hat und gegebenenfalls vorlegen kann. Das ist natürlich sehr wichtig. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch Gesetze wie die DSGVO, die ohnehin schon bekannt ist, gerade im Finanzwesen, berücksichtigen. Aber das bedeutet nicht, dass wir keine Daten in eine KI geben dürfen, ne? Wenn diese anonymisiert sind, also ich weiß nicht, wer dahinter steckt, welches Unternehmen oder welche Person, dann habe ich natürlich trotzdem die Möglichkeit, das Ganze mit der KI zu teilen. Aber es dürft natürlich keinen Indiz geben, so dass es irgendwie auf eine Person replizierbar ist, ne? Also wenn ich da jetzt sage, mein Chef, der hat eine Glatze, ne? Sagen wir mal beispielsweise, und mein Chef hat das und das gemacht, das Ganze gebe ich dann in die KI ein und man kann relativ schnell als Externer verstehen, wer gemeint ist, dann ist das natürlich eine ziemlich fragwürdige Geschichte, ne? Also da muss man dann aufpassen, dass man die personenbezogenen Daten schützt.
Und diese Schulung, von der du gerade gesprochen hast, das ist aber jetzt erstmal vorgesehen, dass man die nur einmal macht und dann, dass man die nachweist? Oder ist es auch sowas, was man regelmäßig angepasst auf den Entwicklungsstand von KI auch nachweisen muss?
Also aktuell gibt es noch sogar noch nicht mal irgendwie einen Qualitätsstandard, der vorschreibt, was so eine Schulung beinhalten muss. Inwiefern man sie regelmäßig durchführen muss, muss ich ganz ehrlich zugeben, weiß ich aktuell nicht. Das ist ja auch noch ein sehr frisches Thema. Darüber hinaus ist ja auch noch das Thema NIS-2-Richtlinie verabschiedet worden. Das ist sicherlich nochmal ein Thema, was im Bereich Informationssicherheitsmanagement fällt und mit KI vielleicht nicht direkt zu tun hat. Aber man weiß natürlich, je mehr KI wir nutzen, wir Menschen, desto risikoanfälliger ist unser Unternehmen und desto schutzbedürftiger. Das heißt, auch das spielt eine große Rolle, wenn es um das Bewusstsein, um Umgang mit KI geht.
Interessant, ja. Also auf jeden Fall höre ich schon raus, es gibt einige Punkte, wo bei dir auch die Alarmglocken angehen und auch angehen sollten bei Tätigen auch im Steuerwesen. Ein weiterer Punkt ist ja auch die Zuverlässigkeit, auch ein Thema, über das wir in den letzten Monaten viel gehört haben in Verbindung mit KI-Modellen. Wie beurteilst du KI-Ergebnisse so in der Steuerpraxis und auch woran erkennt man denn, ob eine Antwort jetzt belastbar ist und auch zuverlässig ist? Ist das, ja, stelle ich mir nicht so einfach vor.
Naja, letztendlich sprechen wir ja gerade im Finanzwesen oder im Steuerwesen von Rechtsprechung, das heißt von Gesetzen. Und wir haben natürlich die Möglichkeit, mit verschiedenen Tools zu arbeiten. Wenn ich jetzt ein einfaches 0815 Sprachtool wie ChatGPT mir zum Beispiel anschauen würde, dort haben wir natürlich die Möglichkeit, uns entsprechende GPTs zu basteln, die auch sich die notwendigen Informationen aus den Gesetzestexten herausfiltert. Aber ich würde es beurteilen, es ist sehr risikofreudig, wenn man das nutzt. Mhm. Es gibt Tools wie zum Beispiel Konsensus, die im Bereich der akademischen Lehre gerne genutzt werden, um die Quellenarbeit im akademischen Bereich valide durchzuführen. Da haben wir natürlich eine ganz gute Ausgangslage dann mit Konsensus. Aber auf der anderen Seite bin ich immer noch der Freund, dann natürlich auf gute Ressourcen zurückzugreifen, wie zum Beispiel Eurotools vom NWB Verlag. Da könnt ihr vielleicht sogar ein bisschen mehr dazu sagen und damit arbeiten teilweise dann auch unsere Prüflinge mit und sind sehr zufrieden.
Ja, spannend. Bevor ich gleich übergebe an Frank noch die Frage an dich, wo, da geht's auch nachher nochmal drum, aber wo würdest du Stand jetzt erstmal sagen, wo der Mensch wirklich unverzichtbar bleibt? Gibt's da vielleicht so 2, 3 Beispiele, an denen du das festmachen kannst, wo man sagt, ja, das sind so wichtige Kompetenzen, die man als Mensch mitbringen sollte und auch mitbringen kann, die keine KI ersetzen kann?
Naja, letztendlich kann eine KI natürlich Folgendes nicht ersetzen, und zwar unsere menschliche Expertise. Und diese Expertise, die haben wir natürlich in den letzten 20 Jahren, 25 Jahren, je nachdem, wie viel Berufserfahrung wir natürlich haben, uns aufgebaut und können das als Hebel nutzen, um unsere Qualität, die wir an Expertise aufgebaut haben in den letzten Jahrzehnten, die können wir dramatisch damit hebeln. Also wir werden produktiver einerseits, wir werden präziser, wir werden schneller. Und ich finde, das sind letztendlich Kompetenzen, die uns zwar zu keinen Supermenschen macht, aber sie befähigen uns einfach qualitativ bessere Arbeit zu leisten. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr beispielsweise, das ist jetzt eine aktuelle Entwicklung, die ich verfolgt habe. Es gibt ein Tool, das nennt sich CloudBot. Das ist inzwischen eines der ersten Tools, was man lokal aus seinem Rechner installiert, also nicht mehr browserbasiert, sondern lokal rechnerbasiert, wo ich einen KI-Assistenten habe, der die Aufgaben vollautomatisch auf meinem lokalen Rechner durchführt. Wenn man es vergleicht, heute oder bis heute war es ja so, dass wir viel über Browser, über Fenster gegangen sind, über Anwendungen, die auf einer Cloud gespeichert waren und die Bedienung über ein Browserfenster durchgeführt haben. Diese Entwicklung ändert jetzt ein bisschen das Spiel, sage ich mal. Wenn man ein Tool lokal installieren kann und den Bot dann sozusagen über sein Smartphone steuern kann und sagt, hey, schreib mal an den Frank eine E-Mail oder verfasse mal eine Zusammenfassung über dieses Dokument. Das Ganze geht inzwischen wirklich einfach und mit kaum Notwendigkeit von Coding. Ein weiteres Beispiel, was vielleicht nochmal ein bisschen mehr in Richtung Marketing, Softwareentwicklung geht, aber jeder braucht eine Website. Und wenn wir beispielsweise uns mal anschauen, gerade so im Finanzwesen, Steuerwesen, sehen wir natürlich oftmals Websites, die auch teilweise nicht sehr modern sind, weil es ja A, Zeit kostet und B, teuer ist. Und mit dem sogenannten Vibe-Coding haben wir heutzutage die Möglichkeit, so wie wir es bei ChatGPT machen, wir geben Texte ein, wir sprechen mit ChatGPT, Webseiten zu erstellen, die hochkarätig sind und letztendlich wirklich ein Aushängeschild ja für uns sind, innerhalb eines Tages selbst zu erstellen, ohne dass wir einen Softwareentwickler, einen Webdesigner benötigen. Und wir brauchen noch nicht einmal Tools wie WordPress.
Ja, ja. Habe ich auch schon ausprobiert, finde ich auch sehr interessant. Und genau, am Ende brauchst du dann natürlich den Menschen auch, um die KI zu bedienen. Danke schon mal für die ersten Einblicke. Dann gebe ich ab an Frank, wo es jetzt auch darum geht, wie man vielleicht auch risikoarm in dieses Thema startet und wie versprochen auch, wie sich KI in der Zukunft auf das Geschäftsmodell auswirken könnte.
Genau, ich habe zwei Themenblöcke für euch. Zuerst schauen wir auf die konkreten ersten Schritte, wenn ihr jetzt so richtig mit KI durchstarten wollt. Danach werfen wir aber auch einen Blick darauf, wie sich KI künftig auf das Geschäftsmodell der Kanzleien auswirkt. Denn viele sind besorgt, dass das Brot- und Buttergeschäft, FIBU, Jahresabschlüsse und Löhne sehr schnell automatisiert wird. Und dann stellt sich die Frage, womit verdiene ich mit meiner Kanzlei künftig Geld? Ja, aber zunächst mal würde ich sagen, kommen wir mal ins Doing. Yasin, was ist der erste Schritt, den eine Kanzlei konkret nächste Woche tun kann, um mit dem Einsatz von KI zu starten? Welche Prozesse eignen sich besonders?
Also für mich persönlich wäre der erste Schritt wirklich erstmal die Kompetenz rein regulatorisch zu erwerben. Das wäre eine Schulung, ne? Über 4 Stunden oder einen halben Tag, um einfach auch den Führerschein zu haben. Und letztendlich muss man ja auch ganz ehrlich sagen, mit KI geben wir Menschen etwas in die Hand, ohne dass sie dafür eine teilweise Schulung hatten. Das finde ich gerade zum Beispiel im Schulwesen ein bisschen erschreckend. Also wir geben Kindern teilweise ein Tool in die Hand, ob es gewollt ist oder nicht, aber sie sind gar nicht darauf geschult. Und jeder, egal ob es jetzt das Finanzwesen, Steuerwesen ist, hat irgendwie, finde ich, die Aufgabe, zu erlernen, wie nutze ich eine KI verantwortungsvoll, regulatorisch korrekt und letztendlich auch effektiv. Und dazu zählen halt Dinge wie, ich muss mich schulen. Dann braucht auch eine Steuerkanzlei eine KI-Richtlinie. Weil man muss natürlich sagen, wenn ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin aus Versehen personenbezogene Daten in die Cloud hochlädt oder in eine KI, weil der Chef gesagt hat, ach, ja, nutz mal, ist nicht so schlimm, ne? Ist egal, ob du Copilot nutzt oder ChatGPT, das interessiert mich nicht so sehr. Und letztendlich kommt da eine Datenpanne bei raus, ist natürlich nicht sehr konstruktiv. Deswegen empfehle ich auch neben dieser Schulung eine KI-Richtlinie zu erstellen, die sowohl die Verantwortung für den Arbeitgeber als auch die Verantwortung für den Arbeitnehmer klar regelt. Das sind so die Basics. Die Praxis zeigt allerdings, dass das oftmals nicht gemacht wird. Also es gibt sehr wenige Unternehmen oder sehr wenige Arbeitgeber, die überhaupt eine KI-Richtlinie haben, geschweige denn eine KI-Strategie. Das wäre der nächste Punkt. Und ich finde, eine KI-Strategie gehört nicht nur in ein Industrieunternehmen, sondern in alle Bereiche. Wenn ich keine KI-Strategie habe, dann weiß ich natürlich auch gar nicht, wie nutze ich KI und frage mich, ich bin ein Steuerberater, was soll ich denn mit KI? Ich arbeite doch eh noch mit Zahlen. Aber wir stehen natürlich vor strukturellen Herausforderungen. Ich habe sehr viele Teilnehmer als Dozent, die ihren Job verlieren, weil einfach die strukturelle Veränderung so dramatisch ist, dass sie sich umschulen lassen. Und letztendlich ist es einfach ein Instrument. Man muss sich bewusst sein, wir stehen vor strukturellen Veränderungen, die nicht rückgängig gemacht werden. Und wir müssen uns KI-ready machen. Und dazu zählen natürlich auch Steuerberater und Steuerberaterinnen, Kanzleien, um es auf den Punkt zu bringen. Und das sind für mich die ersten Basics, bevor ich dann wirklich in die Anwendung gehe.
Du hast eben über Claude gesprochen. Das ist ja im Prinzip so ein Sandbox-Modell, das ich mir auf meinen eigenen Rechner installieren kann. Welche Tools und Funktionen braucht man denn, wenn ich einsteige? Bei ChatGPT, da gibt's ja nach meinem Wissen schon mal verschiedene Modelle, ob ich jetzt privat eine Lizenz buche oder ob ich eine Unternehmenslizenz über Microsoft Copilot nutze. Aber es gibt ja noch viele weitere Tools. Was sind so die Tools, mit denen ich sorglos einsteigen kann? Wie NDB Kira und NDB Neo, das sind ja rechtssichere Tools, die wir unseren Kunden anbieten. Aber wie finde ich das für mich richtige Tool als Kanzlei?
Es ist natürlich viel Learning by Doing und das sind auch teilweise Dinge, die gar nicht so hochkomplex oder Raketenwissenschaft sein müssen. Wir erwarten natürlich alle, wenn wir künstliche Intelligenz hören, oder nicht alle, aber manche erwarten dann Roboter, die auf einmal irgendwelche Stunts machen oder totale Anwendungen, die total anders sind, als wie wir es kennen. Aber auch ein Steuerberater oder eine Steuerberaterin muss ja zum Beispiel auch mal eine Präsentation machen. Also ich steige jetzt einfach mal in ein Beispiel ein, was niedrigschwellig ist, womit jeder was anfangen kann. Und wir alle kennen das. Also so eine PowerPoint-Präsentation zu erstellen oder zu bearbeiten, das dauert ja teilweise echt Stunden, ne? Je nachdem, wie gut wir es natürlich machen möchten.
Macht doch nur mäßig Spaß.
Wie bitte?
Das macht doch nur mäßig Spaß.
Ja, definitiv. Also sehe ich genauso. Und ich mache mir natürlich manchmal so den Spaß dann auch während der Unterrichtseinheiten und frage mal, wer hat schon mal eine Präsentation gemacht? Und jeder sagt, ja, natürlich, PowerPoint. Ne? Und dann sage ich mal, mach mal eine PowerPoint mit ChatGPT. Da ist natürlich die Motivation recht niedrig, weil sie merken, oh, mit ChatGPT, die Präsentation, die sehen ja katastrophal aus. Und die nächste Steigerung ist dann, okay, dann macht mal eine Präsentation mit Copilot. Also Copilot ist ja ein weiteres Sprachmodell, was den Vorteil hat, dass wir direkt in unserer IT-Landschaft, also wenn wir natürlich Windows nutzen, ein natives KI-Tool haben, was wir in Outlook, in Excel, in Microsoft Word und PowerPoint direkt nutzen können. Ne? Da kann man jetzt natürlich sagen, ist es gut oder schlecht. Aber was natürlich gut ist, ist, dass man auch mit Copilot eine schöne Präsentation erstellen kann. Wenn man allerdings einen sehr hohen Anspruch hat an Präsentationsstilen und an einen am Design, dann würde ich sagen, ist momentan ein Game Changer die App von Gamma. Ist natürlich ein US-Unternehmen, natürlich in Anführungszeichen, wo wir durch einen einfachen Prompt wirklich sehr gestochen, scharfe Präsentationen bekommen, die wirklich sehr gut sind, ne? Und wo wir wenig Zeit investieren können. Und da geht es zum Beispiel darum, ein Steuerberater muss auch mal eine Präsentation von dem Mandanten erstellen. Ne? Und das wäre zum Beispiel so ein Tool, was man nutzen kann für ja alle.
Ist das denn rechtskonform? Da kann ich ja vermutlich nicht einfach irgendwelche Inhalte reinkippen. Also ich weiß, bei Copilot, da ist es ja ohnehin so, da liegt alles in der Cloud. Viele nutzen ja auch das ganze Microsoft Office-Universum und Mails liegen eh in der Cloud. Da sagen dann viele Unternehmen, dann macht das, dann nutzt das bitte. In der Steuerberatung ist es ja nochmal ein bisschen anders. Da gibt es ja auch andere Sicherheitsanforderungen. Was kann ich denn da reinkippen und wo muss ich vorsichtig sein?
Also aktuell ist es ja auch so, der große Hype hat ja eigentlich begonnen, korrigiert mich, wenn das falsch ist, so Mitte 2023. Ne? Und seitdem sind wir ja in der Entwicklungsphase. KI entwickelt sich ja rasant. Was heute aktuell ist, ist morgen schon nicht mehr aktuell. Aber primär ist natürlich wichtig, dass man, so wie man es halt mit Softwareanbietern macht, eine AVV natürlich auf jeden Fall abschließt, also eine Auftragsverarbeitungsvereinbarung, um einfach dann auch rechtssicher mit diesem Tool arbeiten zu können. Jetzt gibt es natürlich viele Tools, die das nicht können. Die können dann beispielsweise zwar nachweisen, unsere Server stehen in Europa, aber da fehlt wieder was anderes, ne? Und da empfiehlt sich einfach eine Checkliste zu machen, was ist notwendig, um rechtskonform ein Tool einzusetzen. Das hat sich eigentlich auch ganz gut bewährt. Und wenn man diese Checkliste komplett einmal durchgeht und alles ist im grünen Bereich, kann man das nutzen. Also ich habe auch viele Kundschaft, die aus dem Gesundheitswesen kommt. Und im Gesundheitswesen handelt es sich ja um einen Hochrisikobereich. Das heißt, gemäß EU-AI-Act unterscheiden wir in verschiedene Klassen. Und verbotene KI ist ja in Europa sowieso nicht erlaubt. Also sowas wie Social Scoring zum Beispiel. Im Gesundheitswesen sprechen wir von Hochrisiko-KI. Und inzwischen ist es sogar so, dass Krankenhäuser ihre eigenen Sprachmodelle lokal hosten und auch KI innerhalb der Krankenhäuser nutzen können. Ne? Also wenn das da geht, warum sollte das in einer Steuerkanzlei nicht gehen?
Okay, lokale Lösung. Ja. Wenn ihr euch einen Überblick über die wichtigsten Tools verschaffen wollt, dann schaut auch mal auf die Seite textandbytes.de. Dort findet ihr einen Überblick über die wichtigsten Software-Tools für die Steuerbranche. Jetzt nochmal, Yasin, zum Thema strukturierte Recherche. Mhm. Wie nutzt man denn die KI so, dass sie Zeit spart, aber keine falsche Sicherheit erzeugt? Stichwort Halluzinieren. Hast du für unsere Zuhörer noch Tipps zum Prompten? Oder sagt man der KI, prompte doch mal für mich? Oder wie prompte ich am besten? Lässt man sich das von der KI erklären? Wie geht man da vor?
Ja, jetzt sind wir so ein bisschen in dem Thema Prompt Engineering. Das war ja mal früher eine Disziplin für sich. Aber dadurch, dass die KI natürlich immer schlauer wird, die generative KI, übernimmt sogar die KI inzwischen das Prompten für uns. Aber da muss man ganz offen und ehrlich sagen, je genauer der Prompt, also die Eingabe ist des Users, desto genauer wird natürlich auch der Output. Das heißt wiederum, wir müssen dafür Sorge tragen, dass die KI natürlich jederzeit halluzinieren kann. Aber auf der anderen Seite müssen wir dafür Sorge tragen, dass wir einen vernünftigen Input bekommen. Das heißt wiederum, wir sind diejenigen, die trotzdem am Ende der Leitung sitzen und bestätigen, ist es korrekt oder nicht.
Du hast da einen wichtigen Punkt angesprochen, Yasin. Wenn wir über das Prompting sprechen, das sind ja Skills, die ein Mitarbeiter haben muss. Welche Skills sollte denn eine Kanzlei haben und schnell aufbauen? Und welche Skills braucht ein Mitarbeiter, der in der Lage sein muss, mit diesem System umzugehen?
Also ich denke, dass Bildung der Schlüssel zum Erfolg ist. Man sollte auf jeden Fall einen Kurs belegen oder einen Lehrgang, wo man einfach auch mal diese Basics lernt. Also viele erwarten ja, wie gesagt, eine Raketenwissenschaft, aber es fängt halt ein bisschen vorher an. Und man sollte die Grundlagen, die Definition von künstlicher Intelligenz verstehen können und wo einfach auch die Chancen und Risiken sind, um es dann letztendlich dann in einem weiteren Kurs oder Lehrgang zu vertiefen. Also es gibt da ganz viele verschiedene Bereiche. KI im Büroalltag fällt mir da zum Beispiel an. Gibt es sehr viele Anbieter. Oder auch bei uns ist es ein Teil der Prüfungsvorbereitung, wie wir zum Beispiel die digitale Steuerberaterprüfung durchführen. Da gibt es ja auch eine wesentliche Veränderung. Und letztendlich geht es darum, dass man die ohnehin vorhandenen digitalen Kompetenzen jetzt in die Richtung Prompting entwickelt. Also wie spreche ich mit einer KI? Wie stelle ich die richtigen Fragen? Wie bekomme ich die Antworten, die ich möchte? Und da ist sicherlich das das Bildungswesen ein Schlüssel zum Erfolg, ist meine Meinung.
Jetzt schauen wir mal auf einen Aspekt, der sehr viele Steuerberater interessieren wird. Künstliche Intelligenz wird ja gerade als große Entlastung verkauft. Gleichzeitig hören wir aber Sätze wie, in wenigen Jahren braucht man für vieles keine Menschen mehr. Yasin, lass uns mal ganz ehrlich starten. Wissen wir schon, wohin sich KI im Steuerbereich wirklich entwickelt und wie einschneidend die Entwicklung für auch gerade kleinere Kanzleien sein könnten?
Also ich bin natürlich kein Wahrsager, aber meine Vermutung ist und die Entwicklung, die ich aktuell so beobachte, ist, dass KI viel rationalisiert und noch weiter rationalisieren wird. Das bedeutet aber nicht, dass Berufe komplett aussterben. Was wir natürlich dann ganz ehrlich hier diskutieren müssen, ist, ja, braucht eine Steuerkanzlei vielleicht eine mittelgroße mit 20, 30 Mitarbeitern in Zukunft noch so viele Mitarbeiter, ne? Also wahrscheinlich eher nicht. Aber was die Steuerkanzlei brauchen wird, ist hochspezialisiertes Expertenwissen. Also hochspezialisierte Aufgaben werden nicht aussterben. Die wird die KI auch nicht nutzen. Aber je schlauer wir selber als Mitarbeiter die KI nutzen in unserem Alltag, desto unverzichtbarer werden wir als Mitarbeiter, gehe ich von aus.
Die Frage ist ja, ob ich als Unternehmen in vielen Bereichen später den Steuerberater überhaupt noch brauche oder ob das dann Lösungen wie Dativ, also Cloud-Lösungen von Dativ löst. Und die Frage ist ja, was bedeutet das ganz konkret dann für Tätigkeiten, die bisher als sichere Grundlage im Steuerrecht galten? Ich denke da an Mietrechnungswesen, Jahresabschlüsse, Löhne. Siehst du da die Möglichkeit oder die Gefahr, dass das für viele Steuerberater wegbricht, weil das Unternehmen direkt über Cloud-Lösungen hinbekommen?
Also ich denke, dass es nicht komplett wegbricht. Ich denke, dass der Steuerberater oder die Steuerberaterin dort auf jeden Fall ziemlich entlastet wird in Zukunft durch diese KI oder automatisierten Tools und Agenten oder Software, alles, was es dort gibt. Aber letztendlich wird es dazu führen, dass rationalisiert wird und einfache Stellen werden meiner Meinung nach wirklich wegfallen. Aber diese hochkomplexen Stellen gehe ich nicht von aus.
Ja, sind es denn immer nur weniger Jobs oder denkst du, dass es einfach auch andere Jobs geben wird, an die wir jetzt vielleicht noch gar nicht denken?
Das ist schwer zu sagen. Ich hatte vor kurzem eine Studie der Bertelsmann Stiftung gelesen zum Thema KI in Deutschland. Und man würde erwarten eigentlich, dass der Job oder beziehungsweise Jobs, die mit KI zu tun haben, steigen müssten. Und gemäß dieser Studie sind die, meine ich, im Jahr 2024 sogar gesunken. Also das ist schwer zu verstehen, warum der Bedarf an KI-relevanten Jobs rückgängig ist, obwohl KI gerade so im Aufkommen ist, ne? Also da ist noch sehr viel Entwicklung und ich glaube auch Erfahrung, die wir sammeln müssen. Aber de facto ist meine Meinung, KI ist gekommen, um zu bleiben.
Wenn KI jetzt Teile der Arbeit übernimmt, wie sinnvoll ist es denn, ich frage mal so ganz böse, wie sinnvoll ist es denn dann noch Jahre in eine extrem anspruchsvolle Steuerberaterprüfung zu investieren? Kann ich denn als Steuerberater in 3-4 Jahren überhaupt noch Geld verdienen? Lohnt sich das überhaupt noch? Ich meine, du bist ja in einer Steuerfachschule, ihr macht ja nichts anderes. Merkt ihr, dass diese Fragen existieren oder wie siehst du das?
Also ich bin der Meinung und wir beobachten das auch, dass hochregulierte Jobs, wie es dann halt auch ein Bilanzbuchhalter, ein Steuerfachwirtkurs oder auch ein Steuerberaterkurs dann weiterhin gefragt sind, weil ist streng reguliert ist halt im deutschen Steuerwesen. Und von daher stellt sich die Frage für mich ehrlicherweise nicht, ob es noch notwendig ist. Spürbar ist natürlich, dass der Bedarf immer noch da ist. Der Bedarf steigt sogar teilweise noch. Das merkt man ja an den Feedbacks der verschiedenen Kanzleien, dass sie keine Mandanten mehr aufnehmen. Aber man muss natürlich sagen, dass der Nachwuchs fehlt. Das Interesse an diesen Jobs lässt nach. Aber da könnte ich mir auch wiederum vorstellen, dass sehr digitalisierte Kanzleien, wenn sie wirklich in ihr Recruiting und auch allgemein in ihr Arbeitnehmermarketing so investieren, dass es attraktiv wird, dass da die Nachfrage auch steigen kann. Und da spielt sicherlich das Thema Nutzung von KI in einer Steuerkanzlei eine sehr große Rolle.
Bereiten wir gerade Menschen auf einen Beruf vor, der sich schneller verändert, als wir ihn ausbilden können?
Wahrscheinlich ja.
Wie könnte das Thema KI in der Prüfungsvorbereitung einfließen? Das findet ja überhaupt noch nicht statt. Denkst du, dass das sich ändern sollte? Und auch da, was machen wir mit der Geschwindigkeit? Weil KI entwickelt sich ja viel schneller als das, was die Prüfungsthemen angeht.
Ja, also man muss ja schon sagen, es ist ja in dem Bereich schon ein Riesenfortschritt, dass wir von papierbasierten Prüfungen jetzt auf die digitale Steuerberaterprüfung umswitchen. Das ist ja schon mal ein positiver Fortschritt. Aber letztendlich gibt es immer noch nicht den Bestandteil in der Steuerberaterprüfung, wie man den Medienmix, also den Medienmix insofern, wie nutze ich KI beispielsweise für meinen Beruf, dass das gar nicht einfließt. Und ich glaube, in dem Bereich müsste wirklich auch mal die jeweilige Steuerberaterkammer des Landes einfach wirklich auch mal das Curriculum und auch mal die Inhalte überdenken.
Ja, schon fast ein schönes Ende. Aber vielleicht noch ein abschließender Tipp von dir. Was müssen Kanzleien heute tun, um nicht von der Entwicklung abgehängt zu werden?
Also für mich ist es wirklich die Investition in Weiterbildung. Es gibt so viele verschiedene Programme in Deutschland. Ich glaube, das gibt es in keinem anderen Land, wo Zuschüsse, Förderungen möglich sind. Ich würde wirklich stark daran appellieren, dass die Kanzleien, Unternehmen, Organisationen, die Mitarbeiter wirklich so messerscharf ausbilden, dass wir einfach nicht mehr dieses Problem der Personalknappheit oder der Qualifikationsknappheit haben. Und das wäre mein Vorschlag, mein Appell und auch mein Schlusswort.
Ja, Yasin, vielen Dank für die klaren Einordnungen. Ich habe das Gefühl, das Thema wird uns in den kommenden Folgen weiterhin begleiten. Ich glaube, Franzi, da haben wir noch einiges vor uns.
Ja, danke, das denke ich auch.
Danke, dass du da warst, Yasin.
Vielen Dank. Danke. Bis bald.
Ja, Franzi, haben wir noch Links für unsere Zuhörer?
Ja, zwei, die mir direkt am Herzen liegen. Auf einen gehst du gleich ein. Ich möchte kurz auf NWB Kira noch verweisen. Das bietet NWB ja seit einiger Zeit an. Und das ist ein eigener KI-Rechercheassistent. Wir haben ja heute in der Folge auch einiges darüber gehört. Und ja, wenn ihr möchtet, dann klickt einfach mal rein. Da findet ihr passende Quellen und Hintergründe schnell und auch vertrauenswürdig auf jeden Fall. Das verlinken wir euch in den Shownotes.
Genau. Und wenn ihr Lust auf noch mehr KI habt, dann schaut euch mal NWB Neo an. NWB Neo unterstützt euch von der Sachverhaltsaufnahme und Mandantenkommunikation über die Recherche bis zur Erstellung von Memos mit Quellen und mit klarer Struktur. Ihr bekommt zum Beispiel von eurem Mandanten Unterlagen zur Umsatzsteuer. NWB Neo analysiert die Dokumente in einer gesicherten Umgebung, extrahiert die Kernthemen, schlägt passende NWB-Quellen vor und liefert eine klare Gliederung für euer Memo. Und das Ganze natürlich berufsrechtskonform beim Daten- und Geheimnisschutz. Ja, und wenn ihr das ausprobieren wollt, dann schaut mal auf nwb-neo.de. Und die Links zu NWB Kira und NWB Neo und natürlich auch zu Yasin und der ABC Steuerfachschule findet ihr in den Shownotes. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Tschüss zusammen.
Achtung, Achtung!
Am 19. März findet das größte Event für Steuerkanzleien und ihre Mitarbeitenden statt, die STB Expo in Köln. Gemeinsam mit unserem Premium-Partner, dem NWB Verlag, laden wir dich ein. Besuche hierzu einfach unseren Ticketshop. Sichere dir unter stb-expo.de mit dem Code NWB2026 jetzt dein kostenfreies Ticket.